Dankeschön. Ingelore. Guten Abend, mein Name ist Ralf Steinhardt. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier bei euch sein darf. Ich mag Räume, in denen es hell ist. Jetzt ist es hier ein bisschen dunkel. Schön ist, dass ihr mich... Ah, danke schön. Das ist ja nett. Dann sehe ich schon mal ein bisschen was. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute Abend hier bist. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und mit euch über ein ganz besonderes Thema nachzudenken. Gib alles und bekomm viel mehr oder der Preis der Nachfolge. Was kann es mich kosten, Jesus, Gott nachzufolgen? Ich möchte am Anfang uns ein paar Bibelverse vorlesen. Da heißt es in Matthäus 13, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Diese eine Perle. Hier ist nicht von Frauen die Rede, wenn es hier um Perlen geht. Ja, ist in Gottes Reich die Rede. Aber ich möchte dich heute Abend fragen, so, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was ist dir das Wichtigste in deinem Leben? Ich habe in Solingen mit einer Jugendgruppe mal eine Umfrage gemacht. Wir haben das per Video aufgenommen und haben die Leute gefragt, was ist das Wichtigste in ihrem Leben? Was meint ihr, was die Leute gesagt haben? Ihr dürft das gerne einfach mal reinrufen. Was ist das Wichtigste? Bitte? Gesundheit. Super. Familie. Freunde. Gott. Gute Arbeit. Geld. Noch eins? Ihr seid schon sehr gut. Ihr seid sehr gut. Also, auf den ersten beiden Plätzen war Familie und Gesundheit. Familie und Gesundheit. In Deutschland Familie. Ist vielen Leuten immer noch so wichtig, obwohl so viele Ehen kaputt gehen, die Familien auseinanderbrechen. Man manchmal gar nicht mal weiß, wie man mit dem Leben überhaupt noch klarkommen soll. Aber Familie und Gesundheit ist den meisten Leuten, die wir so gefragt haben, wir haben jetzt nicht Tausende gefragt, ne? Aber die wir gefragt haben, da kam das sehr deutlich rüber. Das ist ihnen das Wichtigste. Und hier in diesem Text, ich möchte mal ganz kurz diese letzten zwei Sätze vorlesen. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Diese Geschichte ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Jesus hat immer wieder viele verschiedene Beispiele gebracht, Vergleiche gebracht. Und die Leute, die haben das oft verstanden, manchmal auch nicht. Manchmal haben es sogar nur seine Jünger verstanden, was er erzählt hat, an Gleichnissen. Und hier vergleicht Jesus diese Perle mit dem Reich Gottes. Und der Kaufmann, der hat Gott im übertragenen Sinne gefunden. Und es musste eine so wertvolle Beziehung für ihn sein, die er mit Jesus gefunden hat, die er mit Gott gefunden hat, dass er bereit war, alles dafür, was er besitzt hatte, dafür aufzugeben. Alles zu verkaufen, um diese eine Perle zu bekommen. Ich bin verheiratet, meine Frau Christina hat vor einigen Jahren mal von einer guten Freundin von uns eine Perle geschenkt gekriegt. Ich wurde da ziemlich fast eifersüchtig. Ja, das hätte ich natürlich gerne meiner Frau geschenkt. Aber das war eine gute Freundin und die hat ihr wirklich eine große, schöne, ich glaube ziemlich reine Perle geschenkt. Ich erzähle vielleicht nicht zu viel, sonst will jemand noch bei uns einbrechen. Aber diese Perle ist wirklich unglaublich schön. Unglaublich schön. Aber Jesus vergleicht das hier mit dem Reich Gottes und er sagt, dieser Kaufmann hier, der hat Gott gefunden und seine Beziehung zu Gott, Jesus, den er gefunden hat, ist ihm so wichtig, dass er bereit ist, alles andere zu verkaufen, beziehungsweise eine andere Priorität in seinem Leben zuzumessen.
Und sicherlich hier der Kaufmann, ein Kaufmann auch in damaliger Zeit, das sind in der Regel keine armen Leute. Also entweder man ist geschickt und kann wirklich was verkaufen, oder man schafft es nicht zu kaufen und zu verkaufen oder wie auch immer, und dann lässt man den Job lieber sein. Aber dieser Kaufmann hier, der hat höchstwahrscheinlich, der war wohlhabend. Und Jesus sagt, dem war es wert, alles, was er hatte, zu verkaufen, um nur noch diese eine einzelne Perle zu bekommen. Erstaunlich, dass jemand, dem es so gut geht, die Wahl trifft, alles zu geben, um diese Beziehung mit Gott, mit Jesus zu haben. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, dass eine Beziehung zu Jesus dir so wertvoll werden könnte, dass du bereit bist, alles dafür zu geben? Alles aufzugeben? Dass du bereit bist, wirklich diesem Gott, der sich in Jesus Christus ganz besonders gezeigt hat, ihm alles unterzuordnen in deinem Leben? Darüber wollen wir heute Abend nachdenken. Und ich will dich da gerne hineinnehmen. Oft ist es ja so, dass wir uns Menschen uns erst um Gott kümmern, wenn große Lebenskrisen auf uns einhämmern. Wenn wir Krisen haben, wenn es uns schwierig geht, wenn Sachen nicht so laufen im Leben, wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Und dann passiert es oft so, dass man ins Fragen kommt, dass man sich endlich mal Gedanken macht über den Gott des Himmels und der Erde. Und dann findet man vielleicht heraus, dass dieser Gott Interesse an meinem Leben, an mich ganz persönlich hat. Aber heute Abend geht's dir vielleicht gut, und das ist super, wenn es dir gut geht. Dann kannst du nämlich in aller Ruhe dir einiges anhören und darüber nachdenken, ob es dir wert sein könnte, alles aufzugeben, um eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu bekommen. Sagen wir mal, du würdest dich heute für ein Leben mit diesem Jesus Christus entscheiden. Du würdest sagen, hey, ab heute laufe ich diesem Jesus nach. Weil du für dich die Perle im übertragenen Sinne in Anspruch nehmen willst, dann würdest du doch bestimmt auch fragen, was habe ich davon? Und diese Frage, was habe ich davon, ist nicht neu. Ist nicht neu. Ist mindestens 2000 Jahre alt, weil die Jünger von Jesus es auch gefragt haben. Jesus, was haben wir davon? Wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles aufgegeben. Wir haben unseren Vater, unsere Familie zurückgelassen. Wir haben unser Geschäft, unsere Fischerei haben wir aufgegeben. Wir folgen dir nach. Jetzt sind wir schon 3 Jahre dir nachgefolgt, Jesus. Was haben wir davon? Und das finden wir in Lukas 18, Vers 28. Diese Frage, da sagt Petrus, du weißt, wir haben unser Eigentum verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, wird dafür schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also hier fragt Petrus, ey, was haben wir davon? Alles aufgegeben, sind dir nachgefolgt. Was haben wir jetzt davon? Und Jesus sagt eine beeindruckende Antwort. Ihr werdet dafür schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten und in der kommenden Welt das ewige Leben. Was heißt das? Was ist der Lohn? Was bekomme ich, wenn ich Gott nachfolge? Ich möchte auf ein paar Dinge kurz eingehen. Was der Lohn ist? Das erste ist sicherlich, dass du Gott persönlich kennenlernen kannst, dass du deinen Schöpfer, der dich gemacht hat, endlich mal kennenlernst, eine persönliche Beziehung zu ihm bekommst. Und dass du verstehst, dass dieser Jesus alles für dich getan hat, dass er sogar für dich gestorben ist. Dass du verstehst, dass du nicht mehr auf der Verliererseite des Lebens bist, sondern auf der Siegerseite, weil du Jesus kennengelernt hast. Ein großes Geschenk ist, wenn man versteht, man ist nicht mehr dazu verdammt, in der Hölle zu enden, sondern ich werde bei Gott sein. Auch wenn dieses Leben, egal wie lang dieses Leben geht, ich weiß, ich werde bei Gott sein. Egal was passiert. Egal welches Leid, welche Schwierigkeiten auf mich zukommen. Wir haben ja vorhin kurz ein Video gesehen. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen näher mehr nachdenken darüber. dass man einfach weiß, ich werde bei Gott sein. Und ich habe Freunde, die sagen mir immer wieder, ey Ralf, ich will gerne in die Hölle. In der Hölle ist es doch cool. Da ist doch Party. Und ich sage den Leuten, hey, du hast das nicht geschnallt. In der Hölle ist überhaupt keine Party. In der Hölle bist du ganz alleine. Mit deiner Schuld, mit den Sünden, die du getan hast. Und es gibt keinen Ausweg mehr. Du wirst da keine Party machen. Du wirst da nicht Rock'n'Roll spielen. Du bist da nicht automatisch in einer Musikband. Da wirst du alleine sein und der Zustand, den du schon hier auf dieser Erde erlebt hast, nämlich dieses Getrenntsein von Gott, das wirst du da in einer ganz intensiven Art und Weise spüren, dass Gott nämlich nicht da ist. Und das ist das Schlimmste an der Hölle. Nicht die Qualen, nicht das Alleinsein. Das Schlimmste wird sein, dass es wirklich dunkel sein wird und dass Gott nicht da sein wird und dass er nie kommt. Dass er nie kommt. Also wenn man das verstanden hat, ey, ich darf Jesus kennenlernen und ich habe verstanden, wie sehr er mich liebt und dass ich ihm nachfolgen darf, dass ich ihm dienen darf, dass ich mit ihm leben darf und dass er mich gerettet hat, dass er meine Schuld und Sünde, alles, was ich schon in meinem Leben getan habe, dass er dafür gestorben ist am Kreuz. Wenn ich das wirklich in meinem Leben verstanden habe, dann werde ich die Prioritäten in meinem Leben überdenken. Und dann werde ich andere Prioritäten setzen. Dann wird nicht mehr der Job Mittelpunkt meines Lebens sein. Dann wird nicht mehr die Gesundheit das Wichtigste sein. Sondern ich nehme das aus Gottes Hand und ich sage, Jesus, du hast mir die Gesundheit geschenkt. Du hast mir die Arbeit geschenkt. Und wenn du es mir wegnimmst, dann verstehe ich vielleicht auch nicht warum. Aber ich kann es aus deiner Hand nehmen. Und ich bin trotzdem geliebt. Auch wenn ich dich manchmal vielleicht nicht verstehe. Es ist ein Riesenunterschied. Allein darüber könnte man eine ganze Predigtreihe halten. Ein Lohn ist sicherlich auch, dass wenn du Gott persönlich kennenlernst, dass du Frieden bekommst mit diesem Gott. Dass du Frieden bekommst mit Gott, mit Jesus. Dass du kein Feind Gottes mehr bist, sondern dass du ein Freund Gottes wirst. Und dass du nicht nur Frieden mit Gott bekommst, sondern dass es eine realistische Chance in deinem Leben gibt, dass du auch Frieden mit deinen Mitmenschen bekommst, wovor Feindschaft war, wovor vielleicht Konkurrenzdenken war. Und dass du sogar eine reelle Chance gibt, dass du Frieden mit dir selber bekommst. Ich bin 32 Jahre alt. Und es gibt genug Zeiten, wo ich keinen Frieden mit mir selber habe. Aber mittlerweile bin ich sehr dankbar. Ich habe nicht gekifft, aber ich werde einfach älter und dadurch ein bisschen ruhiger. Und es ist einfach gut, ruhiger zu werden und Frieden zu bekommen. Frieden auch mit dir selber zu bekommen, mit dem Zustand, in dem du lebst. Frieden auch mit dir selber zu bekommen. Und wenn du Gott kennenlernst, dann gibt es eine realistische Chance, dass du Frieden mit Jesus, Frieden mit deinem Nächsten und Frieden mit dir selber bekommst. Das ist auch ein Lohn, den wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und dann ist noch ein Lohn, ist natürlich, dass wenn ich ein Leben mit Jesus anfange, dass ich seinen Geist bekomme. Geist kann man nicht sehen. Ähnlich wie man Wind nicht sehen kann. Aber Jesus verspricht mir, wenn ich anfange an ihn zu glauben, dann werde ich ein neuer Mensch und dann kommt sein Geist, der Geist von Jesus und der Geist des Vaters. Sein Geist zieht in mich hinein. Und der fängt an, in mir zu leben. Und was der macht, er macht enorm vieles. Also darüber könnte man auch eine ganze Predigtreihe machen. Aber was ganz wichtig ist, was er auch tut, ist, dass er mir klar macht, Junge, du gehörst zu Jesus. Er schenkt mir Heilsgewissheit. Und deswegen gibt es Christen, die sagen können, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Und das ist keine Arroganz. Es hört sich ganz schnell sehr stolz, sehr hochmütig, sehr arrogant an. Aber es ist kein Stolz und keine Arroganz, wenn er es ehrlich meint, weil er sich auf Jesus verlässt und auf den Heiligen Geist, der in ihm drin wohnt. Es gibt eine ganz tolle Bibelstelle, da heißt es nämlich, dass der Heilige Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dann weiß ich, nichts und niemand, Römer 8, 38, nichts und niemand kann mich aus Gottes Hand herausreißen. weder Leben noch Tod, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Nichts und niemand. Weder Engel noch Mächte. Niemand. Niemand. Das sind so ein paar Dinge, die ich bekomme, wenn ich Jesus nachfolge. Es gibt noch viele mehr, die man sagen könnte. Hey, ein Lohn ist auch, du kriegst eine neue Familie. Vielleicht bist du ja Gast und kommst ja schon oft in die Gemeinde. Zu verschiedenen Veranstaltungen. Wenn du Jesus kennenlernst, dann gehörst du zu der weltweiten Familie von Christen, die an Jesus glauben. Und viele von denen, wie wir gesehen haben, auch bereit sind für ihren Glauben wirklich zu leiden und sogar zu sterben. Dann kriegst du eine neue Familie. Was ist das für ein Geschenk, wenn du nicht mal einsam sein musst? Wenn du weißt, es gibt Leute, da kannst du hingehen, da kannst du klingeln, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und du kannst sagen, hey, Mann, ich habe ein Problem. Bitte bete für mich. Also es gibt noch zig mehr Dinge, die mit dem Lohn zu tun haben. Was wir bekommen, Jesus spricht hier auch, dass wir ein Vielfaches schon hier bekommen. Damit ist sicherlich auch Segen Gottes gemeint. Aber ich kann darauf jetzt nicht noch näher eingehen. Was ich sagen will ist, die Perle, also eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, ist sehr, sehr wertvoll. Aber sie hat auch ihren Preis. Sie hat auch ihren Preis und darum soll es heute Abend gehen. Ich möchte mit euch den ersten Preis teilen. Der erste Preis ist, ein echter Jünger gibt sein Ich auf. Ein echter Jünger gibt sein Ich oder sein altes Ich auf. Ich werde das gleich erklären. Und ich möchte uns dazu einen Text lesen aus Markus 8, Vers 34 bis 38. Da sagt Jesus, er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, hier ist das, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn ihm ganz Kanan gehört, wenn ihm New York gehört, wenn ihm die ganze Welt gehört? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, das ist ein ernstes Wort jetzt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. Und ich möchte, es ist ein längerer Text, ich möchte darauf eingehen, wo Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Und dann heißt es, und nehme sein Kreuz auf sich. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Was heißt dieses? Verleugne dich selbst, wenn du Jesus nachfolgst. Ein echter Jünger gibt sein Ich auf. Wenn du Jesus kennenlernst, dann merkst du in deinem Leben, dass du nicht mehr Nummer eins sein kannst in deinem Leben. Dann merkst du, dass dein Ich nicht mehr Nummer eins sein kann in deinem Leben. Sondern dass Gott Nummer eins sein möchte, unbedingt. Wir haben es mit einem sehr eifersüchtigen Gott zu tun. Und wenn er nicht Nummer eins ist in deinem Leben, dann gibt es Krieg. Dann gibt es Kampf. Und Gott wird nicht ruhen. Jesus wird nicht aufhören, an dir zu arbeiten, bis er Nummer eins ist. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er kann es nicht leiden, wenn wir unsere Liebe zu ihm mit anderen teilen. Er kann es absolut nicht leiden. So wie ich es niemals akzeptieren würde, wenn ich meine Frau mit anderen Männern teilen müsste. Oder andersrum. Wenn meine Frau mich mit anderen Frauen teilen müsste. Es ist undenkbar, oder? Es ist undenkbar. Genauso undenkbar ist, dass Gott bereit ist, sich mit anderen Dingen im Leben teilen zu lassen. Undenkbar. Und Gott wird darum kämpfen. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Nochmal zu dem Punkt. Ein echter Junge gibt sein Ich auf. Wenn du merkst, Gott lebt. Und das weiß jeder. Aber wenn du verstanden hast, wer Jesus ist, dass er der Retter und Erlöser dieser Welt ist und auch der Retter und Erlöser deines Lebens sein will und deine Schuld und Sünde ein für alle Mal auf den Müllhaufen schmeißen möchte und wegnehmen möchte aus deinem Leben, dann wirst du merken, dass du nicht mehr selber Nummer eins sein kannst. Nicht mehr deine Wünsche zählen dann in deinem Leben als erstes. Es geht nicht mehr hauptsächlich um deine Befriedigung, um deine Ziele in deinem Leben. Wenn du Jesus kennenlernst, dann merkst du, hey, wow, das ist ja alles noch viel größer, als ich gedacht habe. Und wenn du verstehst, wie sehr Jesus dich liebt, was Gott alles für dich getan hat. Er war bei deiner Geburt dabei. Er hat das alles mit angeschaut und sich gefreut. Und wenn du verstehst, wie sehr dieser Gott dich liebt und was er für dich getan hat, dann merkst du, dass du nicht mehr im Mittelpunkt deines Lebens stehen kannst. Sondern, dass er jetzt die Nummer eins sein möchte. Und dass es in deinem Leben darum gehen sollte, dass du ihn groß machst, dass du Jesus groß machst, dass du dich nicht schämst für ihn. Vor dem treulosen und sündigen Geschlecht steht da. Deutschland ist ein treuloses und sündiges Geschlecht. Unser Volk ist verloren. Ich bin auch Deutscher. Mein Volk ist verloren. Ein treuloses und sündiges Geschlecht, heute mehr denn je. Und Menschen, die Gott nicht finden, wenn unser Volk Jesus nicht findet, ist unser Volk verloren. Das ist so. Wenn du Jesus kennenlernst, dann merkst du, hey, dann kriegst du ein neues Leben und dann wirst du ein neuer Mensch, du wirst wiedergeboren. Weil sein Geist kommt in dein Leben und er macht dich zu einem neuen Menschen. Und dann gibt es einen Kampf. Wenn du schon an Jesus glaubst, dann kennst du den Kampf. Nämlich zwischen dem alten Ralf und dem neuen Ralf. Du musst jetzt deinen Namen da einsetzen, ist ja klar, ne? Also die alte Inge und die neue. Weil du dich für ein Leben mit Gott entschieden hast, lebt jetzt der neue Ralf. Und ich sag dir eins, der alte Ralf, der eigentlich gestorben sein sollte oder ist, der steht immer wieder auf. Der kommt immer wieder aus der Grabeskiste raus. Und weißt du, was du tun musst? Wo habe ich ein Schwert? Du musst den Tod schlagen. Der kommt immer wieder aus der Kiste raus. Und du musst sagen, alter Ralf, halt den Mund. Du bist gestorben. Ich lebe jetzt mit Jesus. Und der neue Ralf lebt jetzt. Der neue Ralf, der mit Jesus lebt. Der alte Ralf wird sich nie bekehren. Und jeder, der mit Jesus lebt, erkennt das. Das ist fast eine gewisse Art von Schizophrenie. Aber es ist es nicht. Weil es gibt ja nicht nur Jesus, es gibt nicht nur Gott, es gibt auch den Teufel. Und der hat Interesse, unser Leben durcheinander zu bringen. Der will uns kaputt machen. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann ist der Teufel dein klarer Feind. Weil Gott dein Freund ist. Also das wollte ich damit erklären. Das ist der erste Punkt. Ein echter Jünger gibt sein Ich auf. Dann merkst du, dass Gottes Absichten, dass seine Wünsche werden für dich maßgeblich wichtig. Dann willst du, dass dein Reich sich vergrößert in Kandern, in Feuerbach, in Holzen. Dann kannst du nicht ruhig bleiben. Ein zweiter Gedanke, ein echter Jünger ist bereit zu leiden wie Jesus. Und dieses Video ist mir gerade gut gekommen. Das kam sehr gelegen da hinein. Ein echter Jünger ist bereit zu leiden wie Jesus. Und ich muss das natürlich und werde das auch untermauern mit Gottes Wort. Markus 13 heißt es, ihr aber, und das ist an die Jünger von Jesus gerichtet, das sagt Jesus seinen Jüngern direkt, ihr aber macht euch darauf gefasst, man wird euch um meinetwillen vor die Gerichte bringen, in den Kirchen, in den Synagogen misshandeln und vor Statthalter und Könige stellen, damit ihr vor ihnen Zeugnis ablegt. Vor dem Ende aber muss allen Völkern das Evangelium verkündet werden. Und wenn man euch abführt und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das sagt. Denn nicht ihr werdet reden, sondern der Heilige Geist. Aha, hier kommt schon wieder der Heilige Geist ins Spiel. Der in mir lebt. Das heißt, wenn ich hier in Kandern vor dem Bürgermeister stehen muss und mich für irgendeine evangelistische Aktion hier verantworten muss, dann soll ich mir keinen Plan vorher machen, was ich dem sagen werde. Sondern ich soll da hingehen. Und soll das einfach sagen, warum ich das tue. Und der Geist Gottes in mir, der wird mich leiten und führen. Jesus sagt, ey, macht euch darauf gefasst. Leute, das kommt. Leiden ist das Normalste der Welt für einen Christen. Warum? Nicht, weil wir das so toll finden würden. Ganz im Gegenteil, in unserer Wohlfühlgesellschaft, hey, alles ist nur auf Wellness ausgelegt. Die Urlaube, alles erholen. Wellness, relax, chill mal ein bisschen. Komm mal runter. Jesus sagt, und das ist ja auch klar, wenn ich der Jünger von Jesus bin, dann kann mir alles passieren, was Jesus passiert ist. Das ist das Normalste von der Welt, oder? Ein Jünger ist bereit zu leiden wie Jesus. Und Jesus hat das ganz klar angekündigt. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen in den Evangelien, dann war sein Leben immer wieder ein Leidenskampf. Wie sehr hat er darunter gelitten, dass die Hochtheologen, die eigentlich die Bibel studiert hatten, die in- und auswendig kannten, dass sie Jesus nicht nachgefolgt sind. Wie sehr hat Jesus darunter gelitten, unter dem Unglauben der Menschen. In manche Städte hineingerufen, ey, ist traurig um euch hier. Ich gehe jetzt hier, aber Sodom und Gomorra wird es besser gehen als euch. Knaller, ey, Knaller. Wie sehr hat er darunter gelitten, auch dass seine Jünger manchmal so hohl waren. Wie sehr hat er darunter gelitten, dass Leute gegangen sind. Nach der Bergpredigt zum Beispiel. Tausende sind gegangen, die sind gekommen. Und als Jesus mal richtig so in Fahrt war, so am Predigen, hat er gemerkt, wow, die gehen ja alle. Und am Ende sagt Jesus, hey Jungs, wie sieht's aus hier mit seinen Jüngern? Wie sieht's aus? Wollt ihr auch noch gehen? Nein, sagt Petrus. Du bist der Messias, du bist der Christus. Der Messias, der von Gott Gesandte. Und wir glauben und haben verstanden, dass du der Messias bist. Wir bleiben bei dir. Das will Jesus hören. Jesus ist uns ein großes Vorbild im Leiden, aber er war natürlich ganz Gott und ganz Mensch. Wer für mich menschlich da noch auch ein sehr großes Vorbild ist, ist Paulus. Paulus. Wie sehr hat er gelitten für Jesus? Und ich möchte uns das gerne vorlesen aus der Bibel, wo er sich mal wieder gegen eine Kirche, gegen eine Gemeinde in Korinth rechtfertigen muss, weil er auch ein Apostel ist. Und die finden das gar nicht so witzig. Und dann rechtfertigt er sich ein bisschen. Und da steht dann, Sie sind Diener von Christus. Ich bin wahnwitzig. Genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als Sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht. Also jetzt zählt Paulus alles auf, was er erlitten hat, bis auf diesen Tag. War wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einbekommen. Allein daran sind schon einige gestorben. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt. Und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf offenem Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch Reißende, Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben und so weiter und so weiter. Was hat dieser Paulus durchgemacht? Warum hat er das durchgemacht? Weil als er auf dem Trip war, das war ja erstmal ein großer Christenhasser, dieser Saulus. Das war ein ganz strebsamer Pharisäer. Einer, der das Gesetz Gottes liebt und der Gott dienen wollte. Und dann kam diese neue Lehre von diesen neuen Christen da auf. Diese neue Sekte. Und dann wollte dieser Saulus, wollte die dann kaputt machen. und war der erste Christenhasser überhaupt der Weltgeschichte. Und dann vor Damaskus begegnet ihm Jesus, der Auferstandene selbst. Und er fliegt vom Pferd, wird blind, hilflos wie ein Kind. Und Jesus spricht akustisch mit ihm und sagt, Junge, du verfolgst mich, niemand anders. Warum verfolgst du mich? Und da begegnet dieser Saulus Jesus. Und diese übernatürliche Begegnung, die Saulus mit Jesus hatte, die hat sein ganzes Leben hinterfragt und verändert. Und ab dem Moment war er der größte Missionar der damaligen Zeit. Er hat mit dem gleichen Eifer, mit dem er die Christen verfolgt und gehasst hat, hat er Jesus groß gemacht und Gottes Reich vorangebracht. Und das ist für mich, er ist für mich ein sehr großes Vorbild, was das angeht. Und er war bereit zu leiden. Wie leiden wir heute in Deutschland? Was müssen wir ertragen und erdulden? Es kann durchaus sein, und ich möchte ganz realistisch sein, wenn du anfängst mit Jesus zu leben und wenn du dich bekehrst, so eine richtige Umkehr in deinem Leben passiert, dann kann es passieren, dass du gemobbt wirst auf der Arbeit, dass du gewisse Bilanzfälschungen in der Arbeit nicht mehr mitmachst und dass du Feinde bekommst. Ich habe es selber erlebt. Ich bin ja Lokführer und in der Ausbildung habe ich das erlebt. Ich habe relativ schon am Anfang klar gemacht, dass ich an Jesus glaube und habe mit den Leuten auch geredet. Wir hatten einige Deutsche bei uns in der Klasse und 7 Muslime und wir hatten gute Gespräche. Aber einige haben mich für bekloppt gehalten. Und das sah dann so aus, wenn ein neuer Lehrer in unsere Klasse kam, dann hat man dem sofort zugerufen, hören Sie mal zu, hier vorne, das ist der Ralf, der hat einen an der Klatsche, der glaubt nämlich an Jesus. Also wenn der irgendwas erzählt, nehmen Sie den erst gar nicht ernst. Und das hat mir wehgetan. Das habe ich nicht einfach so weggesteckt. Das hat mir wehgetan. Und so Sprüche kamen dauernd. Mit den Muslimen konnte ich noch am ehesten reden. Die haben mich echt ernst genommen. Und dann ist die Zeit vergangen. Und interessant ist, dass im dritten Jahr der Ausbildung, dass etliche immer wieder zu mir kamen und gesagt haben, ey Ralf, wie würdest du in der und der Entscheidung entscheiden? Weil sie gemerkt haben, dass ich es nicht nur sage, dass ich an Jesus glaube, sondern dass ich es auch versuche, mit Gottes Hilfe zu leben und ihm nachzufolgen. Aber das hat mich was gekostet. Es hat mich was gekostet. Und ich habe schon oft die Möglichkeit gehabt, mich zum Deppen für Jesus zu machen. Wann hast du dich das letzte Mal zum Deppen für Jesus gemacht? Ich möchte eine sehr aktuelle Sache kurz anreißen. Ich bin hier mit einem hier aus unserem Ort im Gespräch gewesen. Und es hat sich eine Freundschaft angebahnt mit einem älteren Mann. Und über ein halbes Jahr. Und jetzt letztens habe ich ihn gesehen und ich habe ihn eingeladen zu meiner Party. Ich habe eine Geburtstagsparty gemacht, wo ich Leute eingeladen habe, die ich kaum kenne. Und die vielleicht auch nicht so oft eingeladen werden. Und da wollte er nicht kommen. Und dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Und als wir uns getrennt haben, war alles gut. Schien so. Und jetzt, als wir uns vor einer Woche gesehen haben, hat er mich von Weitem gesehen und er hat geschrien. Er hat geschrien. Und hat wirklich üble Schimpfwörter mir nachgeschrien. Und ich habe ihm gesagt, ich habe zurückgerufen, habe gesagt, ich will Frieden mit dir. Ich will keinen Streit mit dir. Er hat geschrien und hat mir böse Schimpfworte an den Kopf gehauen. Es hat mir wehgetan. Aber das hat er gemacht, weil er vom Evangelium von Jesus Christus, weil er davon gehört hat und weil ihn das getroffen hat. Und weil er weiß, entweder es passiert etwas in seinem Leben oder es wird schwierig, ne? Und für den Freund bete ich weiter, der jetzt zum Feind geworden ist. Das kann passieren, wenn man an Jesus glaubt. Es kann passieren, dass Leute über dich lästern, wenn du anfängst, an Jesus zu glauben. Und wenn man so eine Entscheidung für Jesus trifft, dann ist man erstmal voll high oft, ja? Man fängt an, voll zu reden. Du erzählst Freunden und Leuten in der Klasse überall, egal wo du bist, erzählst denen was von Jesus, weil dein Herz so voll ist. Und Gottes Wort sagt, wo das Herz voll ist, da sprudelt der Mund über. Ist doch klar, oder? Wenn du verliebt bist, musst du das erzählen. Du musst es weitergeben. Und auf einmal kommen ganz schräge Charaktereigenschaften, die noch nie da waren bei dir raus. Du kaufst auf einmal Blumen, obwohl du bis jetzt zu geizig warst. Keine Ahnung, ey, du lackierst dein Auto rot, holst irgendwelche schönen Sitze für deine Freundin, für deine Perle. Und das wird dann schon jeder merken, dass du verliebt bist. Und so ist es auch mit Jesus. Und am Anfang ist einem es oft gar nicht peinlich. Ein echter Jünger ist bereit zu leiden. Ich glaube, wir leiden am meisten in Deutschland als Christen unter den Versuchungen und unter unserer Lauheit, dass wir anfangen, viele Kompromisse in unserem Leben zu machen, wo es um Jesus geht. Und ich glaube, darunter leiden wir auch sehr stark in Deutschland. Dadurch, dass es uns echt schwerfällt, ganze Sachen mit Jesus zu machen und aufzuhören mit diesen lauen Geschichten. Das ist die größte Herausforderung in Deutschland, in Westeuropa. Und Jesus ist ja knallhart. Ne? Er hat ja vorhin, habe ich vorgelesen, wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. Also du kannst dich für vieles schämen. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann solltest du dich nicht für Jesus schämen. Wenn Leute über dich lästern, die ein sündiges und asoziales Leben führen und über dich lästern, weil du an Jesus glaubst, nicht weil du jetzt irgendwie welche krummen Sachen gemacht hast. Ja? Man kann ja aus unterschiedlichen Gründen leiden. Du kannst leiden, weil du in der 30er-Zone 100 gefahren bist, ne? Und dein Führerschein erstmal weg ist. Ist aber eigene Dummheit gewesen. Oder du kannst leiden, weil du an Jesus glaubst. Und wenn dann Leute über dich lästern, dann sollst du dich nicht schämen, sondern sollst gerade da stehen bleiben. Und sagen, ja, ich glaube an Jesus. Auch wenn die Schläge wehtun, vielleicht auch die wörtlichen Schläge. Ich könnte einige Storys erzählen. Wollt ihr noch eine hören? Wollt ihr eine hören? Okay. Ich war in Gießen in einer großen Baptistengemeinde, habe ein Seminar gehalten über persönliche Evangelisation und es war wirklich gut. Und ich habe gesagt, hey Leute, seid bereit, euch zum Deppen zu machen. Und dann bin ich in den Zug eingestiegen, der war relativ voll. Ein Platz war noch frei, auf so einem Viererplatz, wo drei Frauen saßen. Und ich habe gedacht, das ist ja cool, setz mich hin. Habe mich hingesetzt und vor mir eine richtig starke, korpulente Frau. Und die fangen an so zu reden über Kindererziehung und alles Mögliche. Und dann habe ich halt angefangen auch mitzureden, ne? Und habe so gesagt, ja ey, boah, ist total gut, dass Gott auch auf unsere Kinder aufpasst und dass er uns bei der Erziehung hält. Und irgendwas habe ich da gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und der Zug war relativ voll. Und auf einmal fängt diese Frau vor mir an, rumzubrüllen. Sie glauben an Gott, lassen Sie mich in Ruhe. Den gibt's überhaupt nicht. Was fällt Ihnen eigentlich ein und so weiter. Ich saß da so und habe so gedacht, ah, jetzt kannst du dich richtig zum Deppen machen. Cool. Und ich habe mir überlegt, ich werde keinen Millimeter weichen, weil unsere Angewohnheit ist oft, wenn wir irgendwie Gegenreaktionen erleben, dass man dann oft anfängt, so Kompromisse zu machen. Oh ja, Sie haben ja recht und so. Ne? Und dann fängt man ganz schnell an, Jesus zu verleugnen. Ja, ganz schnell. Man geht so von seiner Position, versucht man dann so Kompromisse wieder zu machen. Ich hab in dem Moment gedacht, nein, du wirst keinen Kompromiss machen. Du bleibst da, wo du stehst. Ich habe gesagt, nein, ich glaube an Jesus. Und die schrie da rum und die Leute gucken alle da auf mich. Und das war echt krass. Das war wirklich krass. Das war mir im ersten Moment auch ein bisschen peinlich. Und dann habe ich die Frau gefragt, was ist eigentlich ihr Problem? Dann hat sie mir erzählt, ja, sie hat bei einem Kirchenamt gearbeitet und lauter Heuchler kennengelernt. Und deswegen will sie mit Gott nichts mehr zu tun haben. Dann habe ich ihr gesagt, hören Sie zu, aber deswegen sollte man noch nicht die Beziehung zu Jesus wegschmeißen und zu Gott, nur weil Menschen einen enttäuscht haben. Aber dann habe ich sie besser verstanden, warum sie sauer geworden ist auf mich. Kann ich nachvollziehen. Ein dritter Punkt, ein echter Jünger dient wie Jesus. Ein echter Jünger dient wie Jesus. wenn ich Jesus kennengelernt habe, dann will ich so dienen wie er. Und Jesus war der größte Diener überhaupt. Der hat sogar die dreckigen Pilzfüße seiner Jünger gewaschen. Muss man sich mal vorstellen. Wer weiß, wo die da überall durchgelaufen sind, Thomas. Jesus war der größte Diener. Und er sagt ein paar ganz knackige Worte zu diesem Thema, wie man auch dienen kann. Und da sagt Jesus in Markus 10, da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken. Das passiert auf zig Ländern dieser Erde im Moment. Und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Jetzt kommt es, bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn, jetzt kommt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ein echter Jünger ist bereit zu dienen wie Jesus. Und wenn du der Größte hier in der Gemeinde sein willst, wenn du der Größte, der tollste Christ in ganz Kandern und Umgebung sein willst, der ganz beste Christ in ganz Deutschland, dann bist du ein Diener. Dann bist du ein größter Diener. Und dann sind auch die Drecksarbeiten keine Schande für dich. Dann kannst du auch das Klo putzen in der Gemeinde. Und dann wird dein Dienst ein ganz wichtiger Dienst, weil du ihn für Jesus tust. Nicht nur für die männlichen Schweine, die sich da oft draufsetzen und das so hinterlassen, dass es aussieht wie Sau. Ja. Sondern du dienst damit Jesus und Gottes Reich. Damit Leute sich da hinsetzen können, die Gott noch gar nicht kennen und sagen, wow, ist ein cooles Klo, hier komme ich gerne wieder. Und hier riecht es gut. Hier riecht es gut. Und ich komme gerne hier wieder. Ein Jünger, ein echter Jünger, dient wie Jesus. Und er will Jesus dienen und auch anderen Menschen. Und ein vierter Gedanke, ein echter Jünger ist bereit, Jesus auf verschiedenste Art zu bekennen und andere Menschen zu Jüngern zu machen. Nochmal Markus 8, Vers 38. Wir haben den Text schon gelesen. Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt.
Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, aufgrund dieser Bibelstelle, dass wenn du dich mal für Jesus geschämt hast, dass du nicht mehr in den Himmel kommst. Das würde ich so nicht sagen. Dann wären die meisten von uns nämlich nicht dabei. Auch ich wahrscheinlich nicht. Aber was hier klar wird, ist, dass es Jesus unglaublich wichtig ist. Er wird wiederkommen in der Herrlichkeit. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Wir haben Ostern gerade gefeiert. Und es ist ein Wunder. Ist der einzige Mensch, der gelebt hat, der gestorben ist, der wirklich tot war und der wieder lebt. Und der nie wieder gestorben ist. Jesus ist nie wieder gestorben. Aber Jesus ist das wichtig, dass wir uns zu ihm bekennen. Dass wir sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Und ich will mir das angewöhnen und ich fange an damit, mir es anzugewöhnen, wenn ich Leuten helfe. Das Auto ist stehen geblieben, war letztens so. Das Auto ist stehen geblieben, ich fahre dahin, ich habe mir angewöhnt, eigentlich immer dran vorbeizufahren. Kennst du auch, ne? Nein, ich will es anhalten. Auch wenn meine Frau meckert, ist egal. Anhalten. Helfen. Und dann helfe ich den Leuten oder manchmal ist ja Hilfe einfach nur, dass man Trost gibt und dass man dabei ist. Und dann sage ich den Leuten, hey, ich habe das gerne für sie gemacht. Wissen Sie warum? Weil ich an Jesus glaube. Das ist, sich zu Jesus zu bekennen. Das heißt auch, dass du aus deinem Dorf hier mit aufrechtem Gang herausfährst am Sonntag. Dass alle sehen dürfen, dass du zur Gemeinde fährst. Dass du keine versteckten Wege da fährst, um unauffällig aus deinem Dorf zu kommen sonntags. Dass die Leute mitbekommen dürfen, wie du deine Kinder erziehst und dass du gute Grenzen setzt. Dass du ein Zeugnis wirst für Jesus, ein Vorbild für Jesus. Ein echter Jünger ist bereit, Jesus auf verschiedenste Art zu bekennen und andere Menschen zu Jüngern zu machen. Und wenn du Jesus so richtig lieb gewinnst, dann ist es dir ein Anliegen, hey, dass dein Nachbar Jesus kennenlernt. Und dass die Menschen um dich herum nicht verloren gehen. Sondern dass sie Jesus kennenlernen, so wie du Jesus kennengelernt hast. Ein fünfter
Und letzter Gedanke. Ein echter Jünger tut, was Jesus will. Gehorsam. Gehorsam ist, glaube ich, so unpopulär wie Leiden für Jesus. Ja, vielleicht geht bei einigen bei euch dann schon die Ohrmuscheln ganz schnell zu. Gehorsam. Habe mein Opa immer eingebläut. Du ungehorsames Kind. Dir werde ich helfen. Der Punkt ist, du kannst deine Liebe, die du zu Jesus hast, kannst du unter Beweis stellen, indem du das tust, was Jesus dir sagt. Und dann bringt Jesus so ein absoluter Knallerbeispiel, ja, dass er sagt, es gibt so zwei Typen, die haben so Häuser gebaut. Der eine hat da so ein Sandkastenmännchen da praktisch gemacht, hat da im Sand gebaut, so ein Haus, und der andere auf dem Felsen. Kann man ja machen, ne? Kannst auch Fertighaus dahin stellen. Und das sieht alles gut aus. Vielleicht standen die da jahrelang nebeneinander. Aber dann kommt ein Sturm. Der Lebenssturm. Und dann zeigt sich, ob das Fundament, worauf du dein Haus gebaut hast, stabil ist und hält oder nicht. Und Jesus sagt, wenn die Leute, die das tun, was ich ihnen sage, das sind die Leute, die auf Felsen gebaut haben. Die tun das. Das sind nicht nur so Schwafelbacken, die viel erzählen. Die labern, ja, ja, ich glaube schon an Jesus und so. Hast dich mal bekehrt? Ja. Wie lebst du eigentlich? Ja. Meinst du, das ehrt Jesus? Ja. Mach ich schon so. Ja, ich glaube schon so mit. Da fällt das Haus um. In den Lebenskrisen wird klar, worauf ich mein Fundament gebaut habe in meinem Leben. Ob ich es auf Jesus gesetzt habe. Und Jesus sagt, die ihr Haus auf Felsen gebaut sind, das sind die Leute, die das tun. Und dann ist so eine andere spezielle Situation, die der Knaller ist. Jesus predigt in so einem Haus. Ja, die Leute, das ganze Haus ist voll. Ja, ich weiß gar nicht, wie es da gerochen hat in dem Haus. War der Hammer bestimmt. Das Haus richtig voll. Draußen stehen eine ganze Traube von Leuten. Und dann fangen so Zuhörer an, stille Post zu spielen. Warum? Weil ganz hinten die Mutter und ein Bruder von Jesus steht. Und die sagen dann, sag mal Jesus, hier deine Mutter und dein Bruder steht da draußen. Deine Mutter und dein Bruder ist draußen. Stille Post nochmal, bis zu Jesus. Und dann sagt er ja, und dann, weißt du, was Jesus dann darauf antwortet? Die sind meine Mutter und mein Bruder, die das tun, was ich ihnen sage. Die das tun. Und ich kann nur das tun, was Gott von mir will, wenn ich aus seiner Kraft lebe. Das heißt, dass ich bei ihm bin. Dass ich in seinem Wort lese. Dass ich mich von seinen Gedanken, von seinen Aussagen, von seinem Wort prägen lasse, von der Bibel. Dass ich Gemeinschaft habe mit ihm, dass ich mich hinsetze, dass ich mir einen coolen Platz suche, zu Hause oder draußen, wo ich Gott begegnen kann, wo ich merke, hier bin ich Jesus näher. Und dann kann ich aus Gottes Kraft auch meinen Alltag bewältigen. Dann kann ich übernatürliche Dinge tun. Und Christen sind daran zu erkennen, dass sie Übernatürliches tun können. Daran solltest du als Christ zu erkennen sein, dass du nicht zurückmobbst, wenn Leute dich mobben. Dass du jemand nicht ins Gesicht spuckst. Dass du ihm nicht zurückspuckst. Dass weil dein Nachbar dir die Reifen zerstochen hat, dass du ihm nicht seine Reifen und sein Haus noch zerstörst und sonst noch irgendwas machst. Sondern dass du eine übernatürliche Kraft von Gott bekommst. Eine übernatürliche Liebe. Und Menschen gewinnst für Jesus. Ein echter Jünger tut, was Jesus will. Und er kann wirklich beten mit dem Vater unser, dein Wille geschehe. Jesus, dein Wille, nicht mein Wille, dein Wille. Und ich will das tun, was du mir sagst. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du mal innehältst und nochmal diese 5 Punkte durchgehst. Und dir überlegst, ob du bereit bist, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Ich glaube, es gibt noch einige Preise mehr, die es kostet, Jesus nachzufolgen. Aber ich hoffe und glaube, dass ich so 5 wesentliche Punkte mal zusammengefasst habe, was es einen kosten kann, Jesus nachzufolgen. Der erste Gedanke war, ein echter Jünger gibt sein Ich auf. Der gibt sein altes Leben auf, sein altes Ich. Der zweite war, ein echter Jünger ist bereit zu leiden wie Jesus. Ein echter Jünger, war das dritte, dient wie Jesus. Viertens, ein echter Jünger ist bereit, Jesus auf verschiedenste Art zu bekennen und andere Menschen zu Jünger zu machen. Und das fünfte, ein echter Jünger tut, was Jesus will. Jetzt möchte ich dich einfach so fragen, bist du bereit, diese Preise zu bezahlen? Hast du verstanden, wer Jesus Christus ist? Hast du verstanden, was er für dich getan hat? Und dass es keinen Grund der Welt gibt, sich ab heute noch dafür zu schämen, dass du an Jesus glaubst. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Und das frage ich dich, der du schon an Jesus glaubst. Und ich frage dich auch, der du dich noch nicht für Jesus entschieden hast. Der du dich noch nicht bekehrt hast. Und Bekehrung heißt nichts anderes, als ich bin bis jetzt in diese Richtung gelaufen und habe mein Leben selber gelebt, war mein eigener Chef und musste mein Leben auch selber in die Hand nehmen. Und dann begegne ich Jesus und ich drehe mich um und sage, ab jetzt will ich mit dir hier leben, Jesus. Ich habe verstanden, wie sehr du mich liebst. Und ab heute Abend will ich mit dir leben. Und ich will dir nachfolgen, egal was es mich kostet. Bitte vergib mir alle meine Schuld und Sünde. Komm in mein Leben. Das heißt Bekehrung. Und ich möchte dich fragen, der du dich noch nicht bekehrt hast. Bist du bereit? Bist du bereit? Der Himmel ist offen. Die Engel stehen im Himmel bereit und wollen deinen Namen auf die Gästeliste des Himmels setzen. Aber die Frage ist, ob du bereit bist. Und ob du das möchtest. Weil Gott hat keine gezwungenen Kinder. Er hat nur freiwillige Kinder. Aber dieser Jesus, dieser Gott, der lädt dich heute Abend ein. Und es gibt viele Menschen, die für uns heute Abend beten. Auch für dich, der du diesen Schritt noch nicht getan hast. Wir werden jetzt einen zweiten Lobpreis teilhaben, wo wir vier Lieder hören. Und wir wollen dir die Gelegenheit geben, wenn du noch Fragen hast, dir zu helfen. Ich habe einige Mitarbeiter, die mit mir zusammen hinten am Tisch, die Tür ist jetzt hinten gleich offen, und hinten am Tisch werden vier Mitarbeiter stehen, auch ich. Und wenn du heute Abend dein Leben in Gottes Hand legen willst und sagen willst, ja Jesus, ich will dir nachfolgen, weil ich verstanden habe, du hast alles für mich getan, du bist für mich am Kreuz gestorben, und ich will dir nachfolgen, dann kannst du gerne kommen. Du kannst aber auch gerne kommen, wenn du dein Leben neu festmachen willst mit Jesus. Und wenn du noch Fragen hast, darfst du auch kommen. Komm. Jesus lädt uns ein, damit unser Leben nicht so bleibt, wie es ist. Mit Jesus wird unser Leben unendlich interessant und spannend. Aber das heißt nicht, dass alle Probleme weg sind von jetzt auf gleich. Manchmal ist es sogar so der Fall, dass du gerade als Christ, als Jesus-Nachfolger noch mehr Probleme bekommst, als du vorher hattest. Aber für Jesus, für diese Perle, ist es wert, alles herzugeben. Und ich möchte keinen Moment, keinen Tag mehr ohne Jesus leben. Ich bete noch kurz mit uns. Lass uns aufstehen. Wisst ihr, warum ich es so liebe, wenn wir aufstehen? Weil wenn der König reinkommt, wenn der Kaiser kommt, dann muss man aufstehen. Kann keiner sitzen bleiben. Und der König ist hier. Hey Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst, Herr, und dass du uns herausforderst, ganze Sache mit dir zu machen. Herr, aber dass du auch gerade jetzt die unter uns herausforderst, die noch nie eine bewusste Entscheidung für dich getroffen haben, Herr, und die nicht wissen, ob sie in den Himmel kommen oder nicht, wenn sie heute sterben würden. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ihnen Mut gibst, heute Abend zu kommen, jedem Einzelnen. Auch denen Mut schenkst, die noch Fragen haben, die Schwierigkeiten haben, die für sich beten lassen wollen, dass du ihnen Mut schenkst. Danke für diesen Abend und danke für das, was du jetzt tun wirst. Wir loben dich und wir preisen dich und wir geben dir die Ehre. Du König aller Könige. Amen.